Bereits in der letzten Folge haben wir einen Bogen vom Megatrend Individualisierung zum aktuellen politischen Geschehen in Deutschland geschlagen. Heute knüpfen wir mit einem spannenden Einblick in die Praxis daran an und werfen einen Blick in die Kommunalpolitik. Dazu haben wir Tina Winter eingeladen. Sie kandidiert in Hamburg aktuell für die Bezirksversammlung im Bezirk Nord. Mit ihr reden wir über ihre Erfahrungen in Bezug auf den Megatrend. Und natürlich auch über die Herausforderungen von demokratischem Handeln im Hier und Jetzt.
Wenn heute schon Morgen wäre. Wenn heute schon Morgen wäre. Folge 8 mit unserem Megatrend 4 der Individualisierung und unserem Interviewgast Tina Winter. Tina, an dieser Stelle herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist und Frank natürlich auch Hallo in deine Richtung. Heute kann ich ja sagen Hallo nach Hamburg und es passt für euch beide.
Hallo Anna, hallo Tina, schön euch zu sehen. Genau, das mit dem Sehen haben wir ja irgendwie immer schon mal aufgeklärt. Wir zeichnen auf mit Bild, dass wir uns irgendwie auch so ein bisschen Blick haben. Ja, mega gut. Bevor wir irgendwie reinspringen, würde ich jetzt einfach mal sagen, ganz klassisch, Tina, das erste Mal in einem Podcast. Du hast dich irgendwie bereit erklärt, irgendwie hier zu dem Thema mit uns zu arbeiten. Hast du Lust, dich einfach einmal kurz vorzustellen, dass wir wissen und vor allem auch unsere Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem wir es denn heute zu tun haben?
Ja, gerne erstmal hallo an euch, hallo Frank, hallo Anna. Vielen Dank für diese Einladung. Ich stelle mich kurz gerne einmal vor. Ich bin Tina. Ich bin jetzt seit auch gut weit über 10 Jahren überzeugte Hobbypolitikerin. Das heißt, ich bin seit über 10 Jahren ehrenamtlich in der Politik unterwegs, innerhalb meiner Partei, der SPD, halt in den klassischen Parteistrukturen, sei es im Kreisvorstand, als Distriktsvorsitzende, als Schatzmeisterin dieses Kreises und jetzt für mich halt eine ganz besondere Ehre und Herausforderung, kandidiere ich zum ersten Mal für ein politisches Amt in der Bezirksversammlung Hamburg-Nord. Und das ist für mich natürlich halt einerseits klar, es ist mit viel Arbeit verbunden, andererseits mit viel Aufregung, mit dem Gefühl, jeden Tag neue Menschen kennenzulernen, was sehr, sehr spannend ist. Und zu meinem Background, ich selber bin Juristin. Arbeite nicht in einem klassischen juristischen Beruf, sondern momentan in einer Hamburger Behörde. Davor habe ich lange in der SPD-Bürgerschaftsfraktion gearbeitet und dort mich mit Justizpolitik, Datenschutz, Wissenschaftspolitik, Gleichstellungspolitik auseinandergesetzt und das auch ein Stück weit mitgestaltet. Das war auch eine sehr, sehr schöne und spannende und lehrreiche Zeit für mich. Und nebenbei bin ich auch noch ausgebildete Hochschulpädagogin. Das heißt, ich unterrichte im Moment zwar nicht aktiv, aber habe ein ziemlich gutes Besteck im Hintergrund, was Psychologie, Umgang mit schwierigen Gruppen beispielsweise anbelangt. Und da ist man eigentlich in der Politik immer ganz gut beraten, sowas auch mit dabei zu haben, weil wenn es schwierige Gruppen gibt, dann mit Sicherheit in der Politik.
Das glaube ich gerne. Und bei all dem Wahlkampf und all den langen Tagen könnte ich mir vorstellen, Tina, die du gerade auch zu absolvieren und meistern hast, findest du trotzdem die Zeit und hast gesagt, du kommst hier zu uns in den Podcast. Also von daher auch schon mal an der frühen Stelle ein großes Dankeschön. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und mit uns auch ein bisschen das Thema Individualisierung beleuchtest und auch aus deiner praktischen Erfahrung ein bisschen erzählst.
Ja, gerne. Ich freue mich auch drauf.
Mega gut. Aber bevor wir einsteigen, lasst uns doch klassisch gern noch einmal kurz einchecken. Also mit unserem Wie geht's und immer schön dran denken, gut ist kein Gefühl. Und Tina, wenn du was mitgebracht hast, ein Gruß aus dem Gestern, weil schließlich heißen wir, wenn heute schon morgen wäre und damit dürfen Dinge aus dem Gestern grüßen. Hast du Lust anzufangen?
Ja, gerne. Wie geht's mir heute? Also ich muss ganz ehrlich sagen, körperlich bin ich gerade gut ausgelastet, weil ich komme vom Plakatieren. Aber andererseits bin ich auch gerade so ein bisschen in Feiertagsstimmung, weil 3 freie, schöne Tage liegen hinter mir. Es gab zwar ein bisschen was zu tun, aber andererseits war das selbstbestimmtes Tun. Und das ist ja auch was, was man gerne macht. Insofern ist bei mir die Stimmung gerade gut und ich freue mich gerade, ehrlich gesagt, mit euch so ein bisschen in den Abend hinein überzugleiten. Und das ist ein schönes Gefühl, hier mit euch zu sitzen. Und wenn ich einen Gruß aus dem Gestern habe, dann lautet der ganz einfach an zukünftige Politikerinnen. Ich wünsche euch ganz, ganz sehr, dass wir Alternativen finden zu diesen Plakatieren im öffentlichen Raum, dass wir in Zukunft andere Möglichkeiten haben, in Wahlkampfphasen Politik im öffentlichen Raum sichtbar zu machen, außer mit diesen Plakaten, weil ich schon immer der Ansicht bin, so richtig ressourcenschonend ist das nicht. Und ich wünsche mir da immer sehr, dass wir vielleicht in 10 Jahren einfach neue und schönere Lösungen gefunden haben, die uns alle vielleicht ein bisschen mehr entlasten, die unsere Ressourcen schonen. Und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwie umweltschädliche Plakate, sondern da denke ich eben halt auch einfach an Personalressource, die dann freigesetzt wird, um andere schöne Sachen zu gestalten, um auf Politik und das, was sie möchte, aufmerksam zu machen.
Danke dir, Tina. Ach, wie schön. Ja. Ach, wir werden gerade Bilder wach aus früheren Zeiten. Egal, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Ich frage lieber Anna, ich werfe den Ball rüber nach Heidelberg. Wie geht's dir? Wie schaut es in Heidelberg aus?
Na, sehr, sehr gerne. Sonnig heute. Und deshalb, wenn ich meinen Zustand beschreiben dürfte, dann ist es ja sicherlich sonnenaufgeladen, ein Aufatmen. Ich weiß, ihr im Norden, ja, ihr hattet in letzter Zeit viel besseres Wetter als wir hier unten. Stimmt. Denn das Pfingsten und das lange Wochenende war hier sehr durchwachsen. Trotzdem kann ich, Tina, was du von dem Körperlichen ausgefüllt und erfüllt und vielleicht auch ein bisschen ermüdet gesagt hast, auch sehr gut nachempfinden. Wir haben am Samstag nämlich das Großprojekt Terrassen fit für den Sommer machen gestartet. Und das war doch wie immer ein bisschen länger und ausführlicher und körperlich anstrengender als gedacht. Also von daher, dass ja, wenn es dann immer geschafft ist, so ein Projekt, ist man froh und freut sich, dann auf dem neuen Balkon zu sitzen und auf dem hergerichteten. Aber das hat auch so ein bisschen doch angestrengt am Wochenende. Und ansonsten, ja, ich meine, ne, Politikwissenschaft liegt mir ja eh am Herzen, die Kommunalpolitik auch aktuell sehr, auch mit Blick auf die Wahlen. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt und neugierig und vorfreudig auf die heutige Folge. Und von daher, ja, alles tipptopp.
Hast du noch einen Gruß aus dem Gestern mitgebracht?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Nee, es grüßt gerade nichts. Also ich könnte jetzt sagen, launisches Wetter, aber ich glaube, das grüßt auch wieder die nächste Woche. Von daher lassen wir das lieber. Frank, wie ist denn bei dir heute?
Ich glaube, ich reihe mich mal ein in dieses körperlich ausgelastet sein. Es war nun einfach, Tino, was ist gesagt, langes Wochenende, Pfingstwochenende. Und ich habe den Anlauf genutzt, der freien Tag, und habe es heute geschafft. Und ich bin das erste Mal wieder joggen gegangen. Mal gucken, ob das der Auftakt zu einer Serie ist, die ich jetzt endlich mal schaffe oder nicht schaffe. Also auf jeden Fall bin ich gerade kaputt, stolz, draußen gewesen zu sein, wirklich so ein paar Kilometer gelaufen. Und ja, es auch heute hier geschafft zu haben, ohne so einen kleinen Regenschauer abgekriegt zu haben. Und Anna, danke dafür, dass du mir jetzt nochmal sagst, dass das Wetter in Hamburg gut war. Ich war ja im Süden die ganze letzte Woche, also habe das gute Hamburger Wetter ehrlicherweise nicht mitgekriegt. Und als ich hier ankam, hatten wir eben auch dieses Schauerzeugs. Aber ich will darüber gar nicht nölen, sondern es ist irgendwie, es ist warm hier, es ist schön. Ich war heute draußen, langes Wochenende, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, ich nehme einmal Tinas Ball so ein bisschen auf mit meinem Gruß aus dem Gestern. Tina, du hast gesagt, irgendwie mit dem Plakatieren und aufmerksam machen auf Wahl. Und ich schließe da einfach mal an. Ich würde mir einfach eine Wahl wünschen, wo Menschen daran teilnehmen. Ich würde mir so sehr wünschen, dass Menschen die Verantwortung tragen und zur Wahl gehen. Und damit einfach auch so ein bisschen zur Demokratisierung beitragen, ein bisschen was dazu beitragen, dass wir das ganze Thema wieder ein bisschen auf breitere Füße stellen. Weil ich finde, es ist notwendig, es ist wichtig, wieder eine Verantwortung zu übernehmen und zumindest mal eine Verantwortung dazu zu übernehmen, eine Stimme abzugeben. Nicht nur für Kommunalpolitik, also in Hamburg nennen wir das ja Bezirksversammlungswahlen, sondern tatsächlich auch für die Europawahl, um das ganze Thema wieder ein bisschen auf breitere Füße zu stellen. Und damit sozusagen ist der Gruß aus dem Gestern hoffentlich dass wir diese Wahlbeteiligung zwischen 50 und 60% abhaken können, sondern dass wir da einfach wieder eine bessere Quote an Wählenden erreichen. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch.
Ein wichtiger und großer, finde
Ja.
ich.
Dem würde ich mich auch gerne anschließen wollen. Uns ist klar, wir haben es jetzt hier in Hamburg, das ist nicht überall so, oder anderswo gibt es nur Europawahlen. In Sachsen, Thüringen, Brandenburg gibt es auch, obwohl Brandenburg bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber jedenfalls in Sachsen gibt es auch die Kommunalwahlen dazu. Und das sind klassischerweise Wahlen, wo die Wahlbeteiligung per se nicht allzu hoch ist. So, und ich wünsche mir jetzt sehr, gerade in dieser etwas aufgeregten Zeit, in der wir gerade gelandet sind, ob wir das wollen oder nicht, dass es doch vielleicht mehr Leute motiviert, ins Wahllokal zu gehen, von ihrer Stimme Gebrauch zu machen und dass wir vielleicht doch auch bei der Wahlbeteiligung, also inzwischen muss man sagen, 60% wäre prima, aber vielleicht, dass wir es doch schaffen, alle gemeinsam auf 65, auf 70% zu kommen. Nicht, dass ich das für sonderlich realistisch halte, aber das würde ich mir auch wünschen, dass die Menschen jetzt verstanden haben, wie wichtig das einfach ist, ins Wahllokal zu gehen und dort mitzumachen und die Dinge nicht einfach so laufen zu lassen. Also insofern, ja, dem Wunsch kann ich mich ganz dolle sehr anschließen. Und vielleicht hört es ja jemand und sagt, jawohl, auf geht es am 9.6. ins Wahllokal.
Genau, wer es noch nicht getan hat, den 9. Juni ganz dick und fett im Kalender markieren. Wer jetzt schon weiß, weil ich finde, das ist dann auch immer so ein Argument, Tina, vielleicht ist dir das auch schon begegnet. Ich habe es in den Workshops bekommen, so, da kann ich nicht, was mache ich denn dann? Ja, es gibt ein ganz wunderbares Instrument, das nennt sich Briefwahl. Von
Ja.
daher jetzt einfach schon die Unterlagen bestellen, man kriegt es nach Hause, man hat Zeit, sie auszufüllen und weiß trotzdem, ich habe meine Stimme abgegeben. Also von daher von uns dreien, würdet ihr uns jetzt sehen, schautet ihr in drei stark nickende Gesichter, der Appell 9. Juni im Kalender markieren, wählen gehen, wichtig, Ausrufezeichen.
Und ehrlicherweise ja auch, und jetzt leite ich mal über auf unseren aktuellen Megatrend, Anna und Tina, nämlich Individualisierung. Und damit sind wir eigentlich schon direkt drin. Also weil Wahlrecht ist erstmal auch, also ist auch Individualrecht. Ich darf wählen und damit ja auch wieder ein Beispiel für Individualisierung und damit aber auch für eine Verantwortungsübernahme für das Gemeinwohl und damit ja mittendrin eigentlich schon in unserem Thema. Und Tina, ich würde dir da einfach schon mal direkt die erste Frage rüberwerfen. Du hast dich auch ein bisschen mit dem Megatrend beschäftigt, hast du gesagt, und einfach mal rübergeworfen. Individualisierung, wie ist es denn bei dir angekommen? Was bedeutet es für dich?
Also für mich selbst, sage ich mal, bedeutet das, wenn man sich jetzt selber befragt, was macht Individualisierung mit mir im Alltag, dass man schon, habe ich das Gefühl, ein bisschen selbstkritischer mit sich zugange ist als in der Vergangenheit. Nur so diese ganzen Botschaften, kümmere dich um dich selber, guck, dass du dich gut ernährst. Guck, dass du einmal einigermaßen Zeit für dich findest, um auch mal zu entspannen. Die sind natürlich auch bei mir angekommen im Alltag. Und ja, da gehöre ich auch zu denjenigen Menschen, die versuchen, das umzusetzen, soweit wie das möglich ist. Insofern betrifft es mich selbst auch. Also zumindest erzeugt es bei mir mal so einen Prozess, dann doch immer auch ein bisschen mit mir oder an mir zu arbeiten. Und ich merke auch teilweise, wie ich mich beispielsweise, obwohl ich mit vielen Leuten, die wir alle so ein bisschen in eine gleiche Richtung gucken, in der Partei sind, wie unterschiedlich man dann doch inzwischen ist in der Lebensführung, an den Erwartungshaltungen, die man vielleicht auch an die Partei hat oder andersherum, dass das inzwischen viel stärker auseinandergeht als früher. Also es ist nicht mehr so, dass man, sag mal, in eine Partei reinkommt. Das gilt vor allen Dingen für jüngere Menschen, die zu uns kommen. Die sagen, und dann ordne ich mich einer Parteilinie unter und dann mache ich erstmal brav mit, was alle anderen machen, sondern das ist auch bei uns so, dass schon sehr die Neumitglieder, wenn sie kommen und wirklich Lust haben mitzumachen, dass sie schon mit sehr individuellen Überzeugungen und Ansichten oder auch Forderungen an uns herantreten oder Wünsche, was wir auch als Partei für sie machen sollen, damit sie sich bei uns wohlfühlen. Und tatsächlich sind wir denn da, das geht, glaube ich, Unternehmen, Parteien, Verein einfach relativ gleich. Wenn man die Leute halten möchte, ist man dazu angehalten, diesen Menschen und ihren Bedürfnissen, die sie äußern, auch irgendwas zu geben, um sie abzuholen. Und das hat bei uns, glaube ich, Parteiarbeit noch mal anspruchsvoller gemacht als früher, weil wir uns eben halt sehr speziell und sehr individuell auch um die einzelnen Menschen kümmern und dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass sie einfach mitmachen, sondern sie wollen auch quasi was geboten bekommen von uns schon. Und das ist, ich bin ja beispielsweise auch Distriktsvorsitzende, also das nennt man anderswo Ortsvereinsvorsitzende, Hamburg heißt das halt so. Und da ist man schon immer wieder, sag mal, wenn neue Leute mit dazukommen, darauf angewiesen, sie sehr individuell anzusprechen und zu fragen, was sind denn deine Ideen, deine Vorstellungen, wie denkst du, kannst du dich einbringen? Da kommt oft ganz viel. Und dann kommt aber auch schon ganz schnell der problematische Punkt. Halt, wir sind ja, sag ich mal, wir können, sag ich mal, im Sinne eines Feelgoods schon viel dazu beitragen, dass die Leute sich bei uns wohlfühlen, angenommen fühlen, ankommen können. Aber sobald es dann beispielsweise um, sag ich mal, die Vorstellungen geht, was man denn mal alles so verändern könnte, und da kommen gerade, sag ich mal, Politik unerfahrene Menschen, die einfach nur ihre schöne Idee im Kopf haben, zu uns und knallen dann dort manchmal so wirklich auf die harte Realität, die dann halt in der Politik so trocken und langweilig, wie das ist, manchmal heißt, Entschuldigung, aber das haben wir tatsächlich schon fünfmal probiert und wir wissen inzwischen, warum deine Idee nicht funktioniert. Wir wären auch gern mit dabei gewesen, aber das ist eher eine schwierige Angelegenheit. Oder wir dann leider sagen müssen, oh, da gibt es ein Gesetz, da steht drin, dass das jedenfalls so nicht geht. Oder das ist ein Thema, das wird viel Geld kosten und so weiter. Und das ist dann manchmal ein ganz ernüchternder Prozess, weil das auch Dinge sind, an denen wir ganz wenig ändern können. So, ne, so, es sei denn, man sagt natürlich, sagt, pass auf, deine Idee ist so schön, wir schließen uns an, aber stell dich drauf ein, dass wir jetzt eher ein, zwei, vielleicht sogar 3 Jahre wirklich dafür kämpfen müssen, weil es nicht reicht, die schöne Idee zu haben, sondern das ist jetzt auch Demokratie. Wir müssen dafür Unterstützerinnen finden, wir müssen da andere Menschen überzeugen, das genauso gut zu finden wie wir selbst. Und das ist ein langer Gang. Und das ist ja das, was dann Menschen, sage ich mal, an Politik auch immer wieder so, sage ich mal, ernüchternd finden. Was dauert das so lang? Warum ist denn das immer noch nicht umgesetzt? Was reden die denn da immer noch und diskutieren und so weiter und so fort? Aber das sind Sachen, daran können wir manchmal nur bedingt was ändern, weil das ist durch dieses demokratische System bedingt, dass eine Idee eben halt sozusagen erst an 10 Stationen nochmal gecheckt wird, ob sie wirklich passieren darf. Und das erzeugt dann eben oft diese zeitlichen Verzögerungen und wo dann Leute sagen, nee, das ist ja alles nix. Halt nur so, aber anderswo geht das doch viel schneller und bei euch dauert es ewig und 3 Tage und dann kommt am Ende noch nicht mal das raus, was ich mir wirklich gewünscht habe, sondern irgendwas, was so kompromissig durchgewaschen wurde. Und das ist natürlich schwierig für uns, das zu vermitteln und darüber auch zu sprechen, na, dass das trotzdem alles Spaß machen kann und dass es sich lohnt, dafür einzusetzen. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die wir haben, weil man darüber dann auch schnell wieder Leute verliert, die dann ermüdet sind davon und ne, so, die sich das alles ganz, ganz anders vorgestellt haben. Und das ist in gewisser Weise ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Das ist so die, sage ich mal, die parteiinterne Blickrichtung, mit der wo Individualisierung eine wichtige Rolle spielt. Und nach draußen ist es momentan so, dass man, sag mal, sobald man sich halt unter einer Parteiflagge auf die Straße stellt und sagt, hier ist jetzt die SPD, dass dann sofort eben halt sehr, sehr doch durchaus viele Leute auf einen zukommen und die individuellsten Wünsche, Kritiken, Vorstellungen davon haben, was wir jetzt als SPD alles machen können, sollen und so weiter und so fort. Vieles davon ist auch immer berechtigt, also von der Kritik bis hin zum Wunsch, der geäußert wird. Und das ist aber teilweise so eine breite Spannbreite, wo wir jetzt beispielsweise hier sagen müssen, entschuldigt bitte, aber wir sind die Bezirkspolitik. Wir machen uns auch Sorge über den Ukraine-Krieg. Aber den können wir hier im Bezirk tatsächlich nicht lösen. Und wir können auch hier gerne drüber diskutieren, aber wir sind hier noch nicht mal diejenigen, die tatsächlich die Entscheidungen verantworten, die im Bundestag oder die von der Bundesregierung getroffen worden sind. Wir sind nur, sag ich mal, weil wir halt Mitglieder einer Partei sind, natürlich angehalten, unsere Leute dann auch ein Stück weit zu verteidigen. Sage ich mal, manchmal so ein bisschen unabhängig davon, ob man jetzt persönlich jede Entscheidung immer ganz, ganz überzeugend findet. Aber das macht da draußen auch natürlich keinen guten Eindruck, wenn wir dann unsere eigenen Leute, sage ich mal, verdammen und kritisieren für das, was sie machen, weil ich glaube, das wollen die Leute auch nicht von uns sehen. Also insofern ist man nach draußen auch mit breitem Spektrum und auch, sage ich mal, mit sehr viel Ich-Botschaften inzwischen konfrontiert. Also es kommt niemand mehr so auf einen zu und sagt so im Großen und Ganzen auf der Basis einer also ideologischen Gedanken oder so halt, habt ihr vor, das und das zu machen oder dafür zu kämpfen, sondern die meisten Botschaften sind Ich-Botschaften à la, ich bin als Spaziergängerin unterwegs, ich möchte unterwegs öffentliche Toiletten haben, davon gibt es zu wenig in Hamburg, in Klammern, das stimmt. Und wir dann rauf hat einfach nur Antwort, ja, Sie haben recht, wir kümmern uns darum. So halt auf dieser Ebene läuft das häufig. Aber ich habe auch den Eindruck, dass viele Leute schon glücklich sind oder manchmal sogar erstaunt, wenn wir dann als Politiker sagen, ja, gut, dass Sie das gesagt haben, aber wir kümmern uns da sehr, sehr gerne drum, dass das jetzt nicht vielleicht das Riesengroße ist, was man sich von Politik erwartet, aber dass das schon etwas ist, was die Leute durchaus glücklich machen kann. Und natürlich sind sie dann am allerglücklichsten, wenn am Ende der 5 Jahre tatsächlich mehr öffentliche Toiletten dastehen. Und da wissen wir schon, dass wir dafür ordentlich kämpfen werden müssen, weil auch das, wie immer, nicht immer ganz so einfach ist, wie man sich es vielleicht vorstellt.
Ja, wenn ich da einmal jetzt zwischenfrage und danke für das weite Ausholen, also einfach auch den Blick, den du gerade nochmal in deinen gerade, glaube ich, aktuellen Alltag gegeben hast, ist bei mir angekommen, habe ich verstanden, dass es auf der einen Seite um Gestalten geht und auf der anderen Seite aber auch um Grenzen von Gestaltung.
Ja.
Also tatsächlich zu schauen, was habe ich für Ideen, die Welt zu verbessern und auf der anderen Seite dann einfach auch zu verstehen, was macht es mit einem Willensbildungsprozess innerhalb von politischen Strukturen. Und ehrlicherweise ist dahinter ja auch etwas, wofür Politik dann auch ja teilweise kritisiert wird. Ich will jetzt gar nicht sagen, zu Recht kritisiert wird, dass manche Dinge einfach wahnsinnig lange dauern. Aber ich würde gerne noch einmal kurz den Bogen zu dir spannen, weil du hast formuliert, du kandidierst das erste Mal für ein politisches Amt, also für einen Platz in dieser Bezirksversammlung. Und damit gehst du ja jetzt in eine gestaltende Rolle. Das heißt also, du gehst damit in eine Versammlung, in ein Parlament. Und ich würde einfach noch mal kurz diese Frage da reinwerfen: Was motiviert denn dich, jetzt plötzlich rauszugehen aus diesem Individuum rein in ich übernehme Verantwortung und damit für mich ja ehrlicherweise auch eine gesellschaftliche Verantwortung?
Also tatsächlich habe ich darüber lange nachgedacht, was es jetzt konkret ist, warum ich das möchte. Und tatsächlich ist es bei mir so, es gibt um mich herum, sage ich mal, so viele Sachen, die mich einfach ärgern. Das fängt an, auch ich habe ja durchaus Probleme mit steigenden Mieten. Ich habe auch Probleme damit oder mache mir Gedanken über meine Rentenversicherung oder ne, sehe die Veränderungen bei den Sozialversicherungsbeiträgen beispielsweise kritisch, weil die mich ja auch betreffen. Also nur ne, dieses halt dieses Engagement für die Politik. Ich will nicht sagen, dass es das ist altruistisch, weil ich halt schon wahrnehme, dass es vielen Menschen besser gehen könnte und ich gerne meinen Teil dazu beitragen möchte, dass es diesen Menschen besser geht und dass es uns allen besser geht. Das finde ich, ist für mich schon eine starke Motivation und auch genau in so einer Zeit des Wandels jetzt mit reinzugehen in den Politikgestaltungsprozess und diesen Wandel mitgestalten zu können und vielleicht eine Möglichkeit zu haben, so an der einen oder anderen Stelle so seinen kleinen eigenen Stempel damit drauf zu drücken. Und wenn man das so hört, merkt man schon ein bisschen, dass ich vielleicht auch nicht mehr zu den Leuten gehöre, die zuerst sagen, ja, der Sozialdemokratie, halt, da ist Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, das sind unsere prägenden Vokabeln und das ist meine Motivation, Politik zu machen. Das ist es mit Sicherheit auch, die Programmatik der SPD. Deswegen bin ich ja in dieser Partei. Aber ich merke eben halt auch zunehmend, dass ich aus mir heraus einfach so einen Gestaltungsanspruch habe, der auch viel mit meiner eigenen Welt zu tun hat. Also ne, man könnte jetzt auch ganz böse sagen, ganz altruistisch ist es nicht, was ich hier mache, sondern ich habe in gewisser Weise auch so ein bisschen einen Anspruch daraus, für mich selbst auch vielleicht Dinge so einzurichten, dass ich sage, jetzt empfinde ich es wieder als schön. Und bevor ich das, sage ich mal, anderen, ich kann natürlich sagen, ich lasse das jetzt andere machen, vielleicht sind die talentierter als ich und kriegen das besser hin, kann alles sein. Aber ich habe mich selber schon so oft dabei erlebt, dass ich eher so passiv auf dem Sofa saß und auch nur noch am Schimpfen war und dachte, meine Güte, was ist das schon wieder? Und nein, nicht schon wieder jenes. Oh mein Gott. Wo ich dachte, nee, das ist eigentlich falsch. Wenn ich jetzt der Ansicht bin, dass ich in irgendeiner Form besser kann als andere, was ich erst noch erweisen muss, dann muss ich eben halt jetzt dorthin gehen, um einmal gucken, ob das stimmt und ob ich es besser oder schöner hinbekomme als andere. Und danach kann ich wenigstens mit mir selber schimpfen, aber muss nicht auf andere sauer sein, dass sie es vielleicht nicht geschafft haben, das hinzubekommen, was ich als schön empfinde. Also so vielleicht halt, also so eine Mischung aus Altruismus und nicht ganz so Altruismus ist es vielleicht, was mich da reingehen lässt in dieses Amt.
Was ehrlicherweise perfekt zu dem passt, was wir auch in der letzten Folge schon so ein bisschen aufgemacht haben. Man könnte ja intuitiv meinen, bei Individualisierung geht es immer, wie du es auch beschrieben hast, ne? Da kommen viele, viele mit den eigenen Interessen, mit Ich-Botschaften und sehen gar nicht mehr das große Ganze oder wollen es vielleicht auch nicht sehen. Und das, was du gerade aufgemacht hast, ist ja genau die Verbindung daraus. Also natürlich, du bist eine Person mit deinen eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Vorstellungen. Und du sagst, hey, wie kann ich dieses Individuelle und Persönliche im großen Ganzen oder für das große Ganze eben dann auch in die Umsetzung bringen? Also ist ja genau dieser verbindende Gedanke, den auch das Zukunftsinstitut sieht.
Ja,
Ja.
exakt.
Du hast, Tina, ein Herzensthema auch in deiner politischen Arbeit und in dem, was du vorantreiben möchtest. Und das ist das Thema Bürgerbeteiligung. Alle an einen Tisch bringen, ich sage es jetzt mal so ein bisschen bildhaft, alle an einen Tisch bringen, alle auch miteinander in den Dialog bringen und über Ideen in den Austausch, ne? Und dann idealerweise natürlich auch auf einen gemeinsamen Nenner zum Schluss. Es klingt nach einer ganz fantastischen Idee und Vorstellung. Was sind für dich die Chancen und gleichzeitig die Herausforderungen, wenn du auf dieses Thema schaust? Natürlich auch vor dem Hintergrund viele Ich-Botschaften, viele Individualisten, jetzt mal im negativen Sinn und Individualistinnen da draußen. Wie kann trotzdem Bürgerbeteiligung erfolgreich gelingen für dich?
Also ich gehe einmal kurz auf das Wort Herausforderungen ein. Viele meiner Parteikolleginnen haben sie auch schon gesagt, Routina, das ist ja riskant. Willst du das wirklich? Mehr Bürgerbeteiligung? Und das kann ja auch ganz schnell nach hinten losgehen, weil, ne, so dann werden Diskussionen schwierig oder es kommt am Ende vielleicht nicht das raus, was wir gern gestalten möchten. Ja, sagt ja, schwierig wird das auf jeden Fall. Das ist voraussetzungsreich, das gut umzusetzen. Und uns fehlt auch teilweise ein bisschen die Praxis, sowohl uns als Parteien oder als Fraktionen, aber vielleicht auch genau der Zivilgesellschaft. Weil nur ne, so Bürgerbeteiligung kann ja eigentlich nur gut gelingen, wenn man aus diesem, sag ich mal, Modus rauskommt, sich gegenseitig anzuschreien. Das ist ja auch häufig eine Kommunikationsform geworden, zu sagen, ich bin mit etwas unzufrieden und ich schreie es erstmal irgendjemanden ins Gesicht. Und andererseits auch auf der parteipolitischen Seite so dieses, ich ignoriere auch gerne mal sehr lange, was gesagt wird von den Bürgerinnen, weil es mir selber nicht so richtig in die Programmatik reinpasst, weil es nicht das ist, was ich gerne vielleicht selber als Partei oder als Fraktion gestalten möchte. Und ich sage, das sind schon zwei Seiten, die da zusammenkommen müssen und vielleicht noch mal ganz neu zusammenkommen müssen und auch gegenseitig ein bisschen was lernen wollen. Ich möchte noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, das im Wahlprogramm so stark nach vorn zu stellen. Das ist schon tatsächlich so ein bisschen unter dem Eindruck dieser Korrektivrecherchen und der Enthüllungen im Januar 2024 entstanden, die ja auch dann das entsprechende Demonstrationsgeschehen gegen Rechtsextremismus zur Folge hatte, was sehr schön war. Aber wir haben dann auch bei uns diskutiert, im Grunde nach können wir dort doch nicht stehen bleiben. Ne, so wir müssen ja sozusagen darüber nachdenken, was ist denn der Grund, was Leute so ein bisschen von dieser Parteienpolitik wegtreibt und was ist der Ansatz, um sie wieder an uns heranzuführen? So, und da war erstmal die Überlegung, dass wir sagen, naja, starke Zivilgesellschaft, das bedeutet für uns auch eine gesunde Zivilgesellschaft, die gut miteinander umgeht, ist schon mal eine gute Basis für eine starke Demokratie. Und das bedeutet aber auch, dass wir diese Menschen in Form von Bürgerbeteiligung wieder näher an die politischen Prozesse mit ranholen müssen, damit sie eben das Gefühl haben, dem Ganzen, gerade so Leute, die sehr kritisch sind, hat man auch immer oft das Gefühl, da schwimmt so ein Gefühl der Ohnmacht mit. Dass man das Gefühl hat, Entscheidungen ausgeliefert zu sein. Es ist sowieso egal, was man denkt. Die machen ja sowieso das, was sie möchten, ne? Und ich glaube, dass es sehr heilsam sein könnte. Und ich bin auch der Ansicht, dass das gerade in der Kommunalpolitik oder in der Bezirkspolitik, also auf der kleinsten Ebene, dort, wo politische Entscheidungen getroffen werden und wo man als Gemeinwesen noch häufig sehr, sehr eng miteinander ist, dem Grunde nach ganz gut klappen kann, den Leuten wieder den Menschen Raum zu geben, beispielsweise wenn Planungen anstehen für eine Straße, Verkehrspolitik, ja, was ja momentan halt wirklich ein Reizthema ist für viele aus ganz unterschiedlichsten Richtungen, sie da besser zu beteiligen, bevor die Planungen beispielsweise durch sind, um schon frühzeitig zu merken, oh, das sind ganz unterschiedliche Interessen, die betreffen diese Straße. Haben wir eine Möglichkeit, das abzubilden? Welche Ideen können wir davon berücksichtigen? Und dann kommt erst die ganz, ganz, ganz konkrete Planung, die die Maßnahme wirklich umsetzt und dann folgt die Umsetzung. Wir erhoffen uns davon einfach, dass die Leute, Menschen mehr verstehen. Sie können mitgestalten. Sie werden gehört. Es wird auch ermöglicht, das, was geht, auch wirklich umzusetzen. Und sie bekommen aber auch ehrliche Antworten auf Ideen, wo wir dann mal sagen müssen, es geht aus diversen Gründen leider nicht, obwohl wir die Idee vielleicht selber sogar sympathisch fanden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man diese Prozesse in diesen Formaten, es gibt ja beispielsweise Länder wie Österreich, die machen das schon standardisiert ein bisschen besser als wir. Da ist das häufig schon in der Kommunalpolitik ziemlich fest angekommen. Wenn wir alles das haben, was wir an Grundstruktur haben, da denke ich an die Stadtteilkonferenzen, ich denke an runde Tische, ich denke aber auch an Zufallsbürgerbeteiligung, dass dann Menschen so über Schritt für Schritt wieder mehr verstehen, dass wir keine Gegenpole sind. Also auf der einen Seite die Politik und auf der anderen Seite die Menschen, gegen die vielleicht sogar noch gegengearbeitet wird, sondern dass das Ganze ein Prozess ist, der Beteiligung offen ist, ohne dass das bedeutet, dass am Ende alles immer so gemacht wird, wie vielleicht derjenige, der am lautesten geschrien hat, sich das so dachte. Eine Demokratie ist ja letztlich, wenn es gut funktioniert, sag ich mal, ein sehr ruhiger und gesitteter Prozess, wo man versucht, inhaltliche Argumente miteinander auszutauschen, Positionierungen zu finden, aber der selten gut funktioniert, wenn man sich gegenseitig anschreit. Und das in diesen Formaten wieder zu lernen und sich gegenseitig vielleicht auch wirklich kennenzulernen, in diesen Phasen ist, glaube ich, ein sehr, sehr wirksames Mittel, um Menschen davor zu schützen, so ein Ohnmachtsgefühl in sich zu empfinden und sich auch mit politischen Prozessen und deren Ergebnissen am Ende auch zu identifizieren, obwohl sie nicht Mitglied zwingend einer Partei sind. Ich meine, ne, vielleicht finden wir auch unter dem Weg, auf dem Weg fünf Mitstreiter, die sagen, okay, jetzt bin ich dauerhaft mit dabei, was schön wäre. Aber vielleicht reicht auch nur so dieses punktuelle sich beteiligen, weil unser Eindruck auch ist, dass Menschen eher politisch, sage ich mal, motiviert werden, etwas zu machen, wenn sie punktuelle Projekte haben, für die sie sich eben halt mal für eine Zeit 3, 4 Wochen lang interessieren und dann aber nicht mehr. Und dann vielleicht mal wieder in einem Jahr für ein anderes Projekt. Und Partei heißt ja immer sozusagen dauerhaft konsequent mit dabei zu bleiben. Und für viele Menschen, so mein persönlicher Eindruck, passt das einfach nicht mehr so richtig ins Leben rein. Diese Kontinuität, die so teilweise erwartet wird, wenn man in der Politik aktiv ist. Und insofern erwarten wir uns von der Bürgerbeteiligung einfach Menschen, die wieder mehr Lust entwickeln, mit uns gemeinsam auch zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig kennenzulernen und dadurch auch wieder die Demokratie und ihre Strukturen und die ganzen vielen Menschen, die da drinnen tätig sind, auch wieder mehr ein Herz füreinander zu entwickeln oder Verständnis, um damit halt insgesamt hier ein bisschen Ruhe reinzubekommen und uns selber davor zu schützen, für solche populistischen und extremistischen Forderungen anfällig zu sein. Das ist eigentlich das, was im Kern da dahinter steht.
Oh, mir geht das Herz auf. Anna, ich sehe dich auch grinsen. Also so, ich kann nicht anders. Ich muss einmal rein und einfach mal das, was bei mir ankommt, Tina, ist, für mich formulierst du den Satz, ich möchte mit Menschen für Menschen Dinge tun. Und aber eben auch mit Menschen sie reinzuholen und möglicherweise einfach auch nur punktuell reinzuholen. Und Anna, in Formaten, in denen wir viel unterwegs sind, also in Open Space Formaten, in Barcamps, passiert ja genau das, nämlich tatsächlich zu sagen, das Gesetz der Füße ist dabei, ich bringe mich in einen Prozess ein, solange ich was zu sagen habe, solange ich einen Input zu leisten habe. Und wenn mein Input drin ist und mein Input ist gehört und möglicherweise in den Prozess mit integriert, dann kann ich auch wieder gehen und kann mich dem nächsten Prozess, dem nächsten Projekt zuwenden und damit einfach auch etwas tun, wenn hinterher was passiert und hinterher wird eine Entscheidung gefällt und ich kann mich sogar darauf verlassen, dass das, was ich dazu gesagt habe, mit in den Meinungsbildungsprozess eingeflossen ist. Egal, ob ich nun damit durchgekommen bin in Tüdelchen oder nicht, aber es ist sozusagen, meine Stimme ist gehört worden und meine Meinung ist in den Prozess eingeflossen, habe ich ja trotzdem ein bisschen was zum Ergebnis mit beigetragen. Und damit wird ja Politik ehrlicherweise auch wieder viel lebbarer, erlebbarer für Menschen und damit eben nicht nur auf einer Ebene, dass ich mich fest, wie du sagst, einer Partei anschließen muss. Und da muss, würde ich mich ja wirklich auch fragen, ist denn das noch zeitgemäß? Also, wo wir früher ganz klare Zuordnung hatten, aufgrund von gesellschaftlichen Schichten, sind wir ja heute in einer maximalen Vermischung von solchen Dingen. Klar, es gibt Grundwerte, die wir politisch abbilden, aber auf der anderen Seite, ja, ich höre daraus, es soll sich doch bitte jeder eingeladen fühlen, mitzumachen und dann wieder zu gehen und damit dann einfach auch seinen Teil dazu beigetragen zu haben. Wunderbar. Also für mich eine absolut coole Herangehensweise und entspricht so vielen guten Prinzipien. Anna, was geht dir durch den Kopf?
Also ja, ihr seht mich heftig nicken. Mir ging gerade auch sehr das Herz auf, Tina, als ich dir zugehört habe. Und was bei mir noch besonders hängen geblieben ist, ist die Tatsache, dass du gesagt hast, es kann auch wieder oder es darf auch wieder ruhiger, inhaltlicher und geordneter ablaufen. Und alles, was da draußen gerade vielleicht an Emotionalität ist und auch an aufgeladenen Ohnmachtsgefühlen, ja, bin ich vollkommen bei dir. Die sind natürlich gerade die Störfaktoren, wenn es um ein gesundes, demokratisches Miteinander geht. Meine nächste Frage geht auch ein bisschen oder knüpft da dran an. Du hast schon gesagt, du bist viel natürlich persönlich in Gesprächen gerade unterwegs. Du ziehst über die Hamburger Marktplätze auf den Hamburger Straßen, drehst da deine Runden. Es gibt ja aber auch noch die digitale Welt und die sozialen Medien, die ja sowohl im Thema Politik und Demokratisierung eine wichtige Rolle spielen, Klammer auf können, Klammer zu, in denen aber auch viel gerade dieser Emotionalität, Popularisierung gerade stattfindet. Wie erlebst du es in deiner Arbeit und welche Chancen siehst du auch in diesem Medium?
Ja, das ist schwierig. Ich bin gar nicht so ein starker Social-Media-Nutzer beispielsweise. Ich habe nur einen Instagram-Account und ehrlicherweise musste man mich auch ein bisschen dazu überreden, das zu machen. Und ich habe momentan den Eindruck, wenn ich mir die Bubble angucke, in der ich unterwegs bin, es ist immer so halt, ne, so, ich kann das gar nicht, ich habe momentan so das Gefühl, da schlägt der Algorithmus zu und wir zumindest als SPD beispielsweise, wir posten ganz furchtbar viel, aber am Ende machen wir so Kreisliken oder Kreisherzchen verteilen halt, ne, so, und das macht es manchmal ein bisschen schwer, das so einzuschätzen aus meiner Perspektive. Ich denke, die Social Media, die haben eine wichtige Rolle. Was ich mir persönlich aber wünsche, ist, dass wir, sag ich mal, spätestens in 5 Jahren irgendwie was erfunden haben, was ein bisschen anders funktioniert als wie jetzt gerade TikTok, Instagram, X und so weiter und so fort. Das ist ja alles, die Algorithmen sind, wir wissen das teilweise bewusst darauf eingestellt, sag ich mal, spaltende und polarisierende Inhalte nach oben zu ziehen, sichtbar zu machen und den Leuten zugänglich zu machen. Ich sag mal, ich bin da gut abgepuffert, halt sowas zur Kenntnis zu nehmen und sagen, na ja, gut, aber viele Leute sind das eben halt dann doch nicht. Die konsumieren das, fühlen sich angesprochen, weil es manchmal auch wirklich gut gemacht ist, das kann man ja gar nicht leugnen, aber trotzdem handelt es sich um einen polarisierenden und spaltenden Inhalt, der in dem Moment konsumiert wird. Und ich bin mir immer unsicher, ob jetzt die, sage ich mal, Lösung immer ist, immer dann, wenn sich jugendliche, kreative, heranwachsende Menschen, sage ich mal, ein neues Medium erobern, wo sie sich ein bisschen ausprobieren, am Rumexperimentieren, verrückte Sachen machen, ob das dann immer so eine gute Idee ist, dass dann so ein bisschen ein halbes Jahr, ein Jahr, 2 Jahre zeitversetzt der Dross der Politik hinterhergezogen kommt und dann wird versucht, die jeweilige Jugend zu erreichen. Ob das so der richtige Ansatz ist, ich bin mir da immer ganz, ganz unsicher. Natürlich können wir jetzt auch sagen, wir arbeiten mit jugendlichen Influencerinnen beispielsweise zusammen, die dann die Aufgabe für uns übernehmen, sage ich mal, in einer angemessenen Form politische Inhalte zu vermitteln. Nur wenn man da jetzt mal guckt, der Bundestag beispielsweise hat ja da auch extrem nachgerüstet und setzt inzwischen auf nette, freundliche Menschen, die durchaus, finde ich, auf eine wirklich schöne Art und Weise versuchen, Politik zu erklären. Nur ich frage mich immer, ob es das ist, was man in so einem Social-Media-Team tatsächlich sehen möchte. Also die Frage stelle ich mir schon ab und zu, ne, dass man sich dort abarbeitet. Aber dem Grunde nach war diese Plattform irgendwann mal für Jux und Dollerei gedacht und nicht dafür, dass man sie jetzt sozusagen, egal von wem, politisch benutzt, um die politischen Inhalte dorthin zu bekommen. Insofern, im Moment ist das für uns ein wichtiges Mittel. Wir sind der Ansicht, dass wir dort auch durchaus Wählerinnen erreichen. Ich denke auch, dass das dem einen oder anderen richtig gut gelingt. Nur wenn wir da dauerhaft, sage ich mal, Erfolg haben müssen, müssen wir einfach auch an unserer eigenen Performance dort arbeiten. Also, ne, entweder damit müssen wir dann überlegen, halt, sind wir bereit, uns den jeweiligen Funktionalitäten zu unterwerfen, auch dieses Stück weit Kreativität, was dort gelebt wird, je nachdem, was gerade angesagt ist, auch mitzumachen. Ja, nein, vielleicht. Wie authentisch und echt kommt das dann rüber? Oder sieht jeder, dass wir gerade eigentlich dem Grunde nach einfach nur nach Stimmen buhlen? Oder haben wir wirklich was zu sagen, was vielleicht tatsächlich relevant ist? Ne? So dass halt über das Foto hinausreicht, dass über jetzt ist momentan der Trend, ich stelle mich mit so einem kleinen Mikrofon hin und erzähle irgendwas halt, ne, weil irgendjemand mal gesagt hat, das müsse man jetzt machen. Ich bin mir da auch sehr unsicher, ob das jetzt wirklich der Stein der Weisen ist. Aber am Ende müssen wir da vielleicht auch nochmal überlegen, habe ich kreativ etwas zu bieten, was so interessant genug ist für das Social Media, was mich auch abhebt von dem, dass ich nur Parteipolitik sozusagen anzubieten habe. Ist es vielleicht notwendig, dass ich was von mir zeige? Und wenn ja, wie viel und was interessiert die Leute eigentlich an mir? Und Momentan weiß ich es nicht, wie es in 5 Jahren aussehen wird. Ich wünsche mir sehr, dass es anders aussieht als jetzt, dass es schöner geworden ist, dass wir das vielleicht auch gerettet haben, was da teilweise Schönes entstanden ist und dass wir, sage ich mal, diese schlechten Effekte auch wieder wegbekommen haben. Aber ich denke, das liegt einfach auch extrem an uns allen, wie wir das am Ende nutzen möchten. Und so eine richtige Prognose traue ich mir da ehrlich gesagt im Moment einfach nicht zu.
Ja, wenn ich da aber einmal ganz reingehen darf und darf einmal ganz bewusst eine Gegenmeinung vertreten. Wir hatten ja in Hamburg gerade das OMR-Festival und hatten das erste Mal dort wirklich politische Auftritte. Ein Robert Habeck war da, ein Christian Lindner war da. Ein Robert Habeck hält aus meiner Sicht eine sensationelle Rede zur Lage der Nation. Macht ganz viele Facetten auf, macht ganz viele Dinge auf, die es im Moment gerade schwierig machen, über politisch zu handeln, überhaupt einfach macht ein ganz großes, agiles Umfeld auf, in dem sich Politik gerade befindet, also nicht die richtigen Antworten zu wissen zu können, sondern ehrlicherweise auch ein Stück weit ausprobieren zu müssen, zu schauen, wie kriegen wir die Lage wieder eingefangen und wirbt ehrlicherweise auch vor einem so großen Publikum in sozialen Medien, da kommt dieses Festival her, für Aufmerksamkeit, für Awareness und ehrlicherweise auch für Unterstützung. Ist das nicht das Signal, was wir brauchen, tatsächlich an so einer Stelle auch dafür zu sorgen, dass wir die Menschen dort erreichen? Weil ehrlicherweise glaube ich, dass er damit Menschen erreicht hat, die wir sonst im Rahmen einer politischen Willensbildung und auch im Rahmen einer, wie steht es eigentlich gerade um uns, welche Herausforderungen haben wir eigentlich gerade zu bewältigen, normalerweise nicht erreichen?
Naja, da würde ich erstmal sagen, Robert Habeck war ja nicht digital da, sondern Robert Habeck war analog und in echt da. Ne, so, und das macht schon mal einen Unterschied. Und er hat zu echten Menschen gesprochen, die auch sozusagen sehr viel mit Medien machen oder ausschließlich Sachen mit Medien machen und die vielleicht den Vorteil haben und das vielleicht, also ich habe das nie verstanden, warum dieses OMR-Festival immer so abgewertet worden ist. Halt, ne, so dieses halt Party für Influencer, wo ich mir dachte, ja, was ist denn schlimm daran? Das ist doch ganz wunderbar, diese wirklich breite Palette an kreativen Menschen, die sich was einfallen lassen, die irgendwie sichtbar sein wollen, die schöne Ideen haben, die man bestimmt in 100 Jahren vielleicht dann auch aus einer kunstwissenschaftlichen Perspektive möglicherweise erforschen wird, die sich da präsentieren können, die sich untereinander austauschen können. Und das sind ja auch, sage ich mal, ich würde sagen, mit fast unsere hoffnungsfrohsten Menschen, die wir haben, dass sie damit, ne, dann wird dann immer so gesagt, es ist im Karolinenviertel, ja, das sei sehr kommerziell, wo ich dachte, warum soll man denn mit sowas nicht Geld verdienen dürfen? Das ist doch am, ne, so wenn dabei schöne Sachen entstehen, ist das doch völlig in Ordnung. Und diese Menschen gehören, weil sie vielleicht auch tagtäglich die Erfahrung machen, dass sie Kraft ihrer Ideen, Kraft ihrer Kreativität, Kraft der Mittel der Technik, die sich ja eigentlich Woche für Woche weiterentwickeln, schöne neue Sachen in die Welt setzen können, die auch bei anderen Leuten ankommen, habe ich den Eindruck, sind die auch immer sehr positiv gestimmt. Und insofern war es ja eigentlich richtig, dass Robert Habeck auch als Wirtschaftsminister da war und genau vielleicht dort diese Botschaft auch nochmal hingetragen hat und aber zugleich gesagt hat, mit dem, was ihr macht, ihr arbeitet über die Medien, ihr habt eine große Präsenz, ihr habt eine große Reichweite, quasi geht damit auch in gewisser Weise verantwortungsbewusst um, macht was draus, halt nur so, dass es der gesamten Gesellschaft nützt und zwar im besten Sinne. Ich glaube, das wollte er ganz besonders am transportieren. Was ich dann aber bei der Rede so ein bisschen wieder was, ich weiß immer gar nicht, ob ich darüber schmunzeln soll oder ob es genau der Punkt ist, wo wir jetzt auch als etablierte Parteien einfach genau den Hase im Pfeffer liegend vorfinden. Er kommt und sagt, wir brauchen positive Zukunftsvisionen. Dann nickt jeder von uns und sagen, ja, weil die vermitteln uns die Zuversicht, die geben auch Kraft, nach vorne zu gehen und man weiß, auf was man zuarbeitet. Und dann machte er sozusagen in der Rede das, was viele von uns machen. Genau bei dieser Aussage blieben wir stehen. Wo ich sage, was ist denn jetzt die positive Zukunftsvision, auf die wir zuarbeiten? Und ich glaube, es ist ganz dringend notwendig und geboten, dass wir uns darüber noch mal ein bisschen intensiver austauschen. Wir haben Megatrends, Individualisierung, Digitalisierung mit den Möglichkeiten, die die künstliche Intelligenz bietet. Wir haben diesen ganzen Nachhaltigkeitstrend, der eben halt aus der Notwendigkeit geboren worden ist, halt, ne, so dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Und wie binden wir denn alles das jetzt zu etwas zusammen, von dem wir sagen, die demokratischen Parteien haben anschlussfähige Zukünfte anzubieten, die so positiv sind, dass man sagt, da möchte ich mitmachen und da möchte ich mit dabei sein. Und dafür engagiere ich mich gerne oder stelle gerne mein Leben für auf den Kopf oder nehme Wandel in Kauf, so sage ich mal, holprig wie der Weg gerade ist. Und ich glaube, genau an diesem Punkt müssen wir arbeiten, weil da, das müssen wir uns eingestehen, ist zumindest meine Sichtweise, haben SPD und Grüne und vielleicht auch die Linke momentan noch nicht so das richtige Bild parat, was anschlussfähig ist. Die CDU beispielsweise, die hatte einfach eine andere Aufgabe, die ist eher konservativ, die holt dann vielleicht eher die Leute ab, die sagen, naja, möglicherweise soll alles so eher so bleiben, wie es ist, weil es ja irgendwie auch schön. Aber das sind nicht wir als, sagen wir mal, Fortschrittsparteien, das eint uns ja dann vielleicht auch in gewisser Weise. Und ich denke, du hast gesagt halt, ne, so, es wird kein Guru in der letzten Folge daherkommen. In der Ansicht bin ich auch. Es wird kein Guru und es wird kein Messias aus dem Gebüsch gehupft kommen, der zufällig vielleicht noch das Buch mit dabei hat, wo dann drinnen steht, und das sollt ihr jetzt tun. So, los geht es. Ich glaube, da werden wir vergeblich warten. Ne? Und vor diesem Hintergrund ist es, glaube ich, genau richtig, auf solche Kreativmenschen zuzugehen, genau die sich beim OMR-Festival aufhalten, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ne, was habt ihr schon ausprobiert? Was sind denn daraus vielleicht für Erkenntnisse erwachsen? Was kann man denn damit machen, um Zukunft zu gestalten? Ne? Und das führt mich dann aber auch zu diesem Punkt Bürgerbeteiligung hin. Wenn wir als Parteien momentan vielleicht auch da so ein bisschen unsicher sind, was ja, wohin die Reise gehen soll, und das ist in so einer Krisenzeit auch vielleicht überhaupt nichts Untypisches, dann sind wir doch gut beraten, zumindest das Angebot zu machen, genau diese Frage, wie soll denn unsere Zukunft sein, auch ein bisschen mit den Menschen, für die wir ja Politik machen wollen, das ist ja immer unser Versprechen, genau das anzufangen, so ein bisschen auszuhandeln, was es denn sein soll, auf was wir hinarbeiten. Und insofern, ja, sehr gut, dass Robert Habeck da war, auch sehr gut, dass Christian Lindner da war. Was er jetzt selber für eine Botschaft hatte, hatte ich gar nicht so richtig verstanden, weil dann war so dieses Thema mit dem kleinen Vorfall und so, das hat das, glaube ich, so ein bisschen weggenommen halt, ne, was er den Menschen noch zu sagen hatte. Das Festival ist jetzt, glaube ich, definitiv aufgewertet. Es waren ja neben Robert Habeck und Christian Lindner auch noch andere Politikerinnen da, ne, wenn man sich einmal die Speakerinnenliste angeschaut hat. Insofern war das eine tolle Sache. Und ich denke halt, Digitalisierung und Social Media oder ihre Nachfolgemodelle, die werden eine Rolle spielen, die werden mit Sicherheit jetzt auch schon entwickelt, genau von solchen Menschen, die auf dem OMR-Festival unterwegs sind und sich genau solche Fragen stellen werden, höchstwahrscheinlich. Und für die ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass sie bei dem, was sie tun, die Politik ein bisschen im Rücken haben. Ne, weil sie ja dann auch manchmal doch so ganz schnöde Fragen stellen. Wie sieht es mit der Förderung für Startups aus? Ist die gesichert halt, ne? Ist der Innovationsstandort Deutschland, ist der wirklich gut geeignet, um hier seine Innovation zu machen? Oder was brauchen wir? Wie sieht es mit den Steuern aus, die man hier zahlt? Und das sind so, sage ich mal, das Gerüst, was Politik zuverlässig bereitstellen muss, damit solche Leute eben halt dann auch, sage ich mal, ihre Aufgabe wiederum machen können, die sie vielleicht haben in der Gesellschaft, nämlich kreativ zu sein und uns alle so ein bisschen voranzubringen. Also insofern, glaube ich, ein guter Misch, der sich dort zugetragen hat. Und ich hoffe, dass es in Zukunft vielleicht auch wirklich Früchte trägt und wir alle was davon haben.
Danke, Tina. Und Anna, ich werfe noch mal kurz den Ball zu dir rüber. Ich habe dich eben beobachtet, an ganz vielen Stellen nicktest du, hattest du Blitzen in den Augen. Ich würde dir gern einfach noch mal den Ball rüber, weil ich das Gefühl habe, dir ist noch ganz viel durch den Kopf gegangen. Und vielleicht hast du noch eine letzte Frage an Tina, weil ich gucke parallel so ein bisschen auf die Uhr. Ich glaube, das ist wieder eine dieser Folgen, die wir gnadenlos überziehen werden und wahrscheinlich noch weiter überziehen könnten.
was ja immer passiert, wenn wir über Themen sprechen, die uns bewegen, begeistern und motivieren. Ja, völlig richtig. Also ich habe gerade auch wieder mit leuchtenden Augen und ganz großen Ohren, Tina, dir zugehört, musste natürlich schmunzeln bei dem Bild des Messias oder Gurus, wer es auch immer dann sein mag, der aus dem Gebüsch springt, wo ich mir dachte, ja, das würden sich sicherlich viele wünschen und sagen, hurra, er oder sie oder was auch immer ist da und ab jetzt wird alles rosig und schön und einfach. Ja, nee, so ist es aber nicht. Klares Nein an der Stelle und es ist auch ein gutes Nein. Und was ich gerade bei dir auch so schön fand und rausgehört habe, war, es braucht zum einen, und da bin ich zu 100.000% bei dir, es braucht Visionäre und Visionärinnen, also es braucht da wieder den Blick aufs große Ganze. Und auf der anderen Seite, und das ist kein Entweder-Oder, sondern auch das geht für mich ineinander, braucht es eben diejenigen, die sagen, Selbstwirksamkeit, Ahoi, ich mache da mit. Ich trage meinen Beitrag oder meinen Teil dazu bei, dass wir eben zu dieser großen Vision gelangen. Und das hat für mich gerade wirklich auch diesen Megatrend und all diese Themen, die wir heute aufgemacht haben, so schön abgerundet. Von daher vielen, vielen Dank. Ich war ja begeistert, bin immer noch begeistert. Eine Frage habe ich noch. Und ohne jetzt wirklich den Bogen wieder ganz groß zu spannen, weil du auch von Zukunft schon sprachst, Tina. Wie ist denn dein ganz persönlich individueller Blick in die Zukunft? Und jetzt machen wir die Zukunft mal nicht so wolkig groß, sondern sagen bis Ende des Jahres. Was ist dein Blick auf die Zukunft in 2024?
Also mein Blick in die Zukunft und auch mein Wunsch ist, dass ich einige der Krisen und Krisenherde, die wir gerade haben, abschwächen. Also ne, ich denke da vor allen Dingen an den Krieg, den Russland gerade gegen die Ukraine führt. Und ich höre mir nicht auf zu wünschen, dass man dort vielleicht, dass es irgendwie zu einem Ende kommt und die Menschen dort, also dass das. Das wäre vielleicht momentan mein allergrößter Wunsch, dass sich das beruhigt. Für 2024, ich wünsche mir einfach insgesamt, weil die letzten Jahre auch, ich glaube, jedes Jahr brachte immer noch irgendwas mit, was alles immer noch ein bisschen schlechter machte, dass wir vielleicht durch dieses Jahr durchkommen, ohne dass solche Ereignisse eintreten, weil das vielleicht genau auch diese Entspannungspause ist, die wir mal brauchen, um zu merken, es wird nicht immer alles schlimmer, sondern es passieren auch 3, 4, 5, 6 gute Sachen, wo wir dann halt wirklich zum 31.12. sagen können, die sind wirklich besser geworden und mit dieser Stimmung gehen wir dann ins Jahr 2025 rein.
Tina, danke dafür, also auch für den Wunsch. Ich glaube, den teilen wir alle mit ein bisschen mehr Ruhe. Du hast es vorhin auch nochmal auf eine andere Art und Weise, hast du auch das Wort Ruhe nochmal eingebracht, also tatsächlich ruhiger miteinander ins Gespräch zu kommen, damit zu gestalten und damit möglicherweise auch das zu gestalten, dass wir vielleicht gemeinsam in ruhigeres Fahrwasser gehen und Krisenherde ein Stück weit befrieden. Wie auch immer das passieren kann und damit tatsächlich einfach auch nochmal in eine ruhigere Form des Gestaltens kommen, gemeinsam. Unter genau den Aspekten, die du eben gerade alle aufgemacht hast, nämlich Menschen punktuell auch einzuladen, einfach mitzumachen und nicht nur punktuell, sondern auch sie vielleicht zu überzeugen, dass sie merken, wie cool es ist zu gestalten, einfach bleiben. Danke dafür und lasst uns auschecken. Ich habe es eben schon gesagt, wir sind hart schon wieder über der Zeit. Aber einfach an uns nochmal die Frage: Was nehmen wir denn aus diesem Gespräch mit? Was nehmen wir mit in unsere Zukunft, in unsere Zukünfte? Und anschließend, was tun wir denn heute noch? Viel Ball zu Tina.
Ah, bei mir liegt der Ball. Ja, was nehme ich mit aus dem Gespräch? Ich glaube, zuerst vor Podcast braucht man keine Angst zu haben.
Das freut uns sehr.
Das war heute sehr schön mit euch. Und ansonsten nehme ich auch mit, und das finde ich immer sehr schön, dass ich vielleicht mit den Gedanken, die ich habe, nicht alleine bin, sondern dass sie auch bei anderen Gehör finden oder zumindest nicht auf taube Ohren stoßen. Das ist schön. Was tue ich heute noch? Ich glaube, heute mache ich nur noch was für mich. Es wird auch gar nicht viel sein. Ich glaube, ich werde mich jetzt gleich noch mal ein bisschen aufs Sofa setzen und gucken, ob Netflix vielleicht was Nettes zu bieten hat für mich.
Danke dir. Anna, bald zu dir. Was nimmst du mit?
Ja, ich kann mich da anschließen. Also auch die Bestätigung aus dem heutigen Gespräch, wie wichtig es ist, an welchen unterschiedlichen Stellen und doch auch gleichen Stellen wir drei unterwegs sind und wie schön, dass man Menschen, bis dato unbekannte Menschen kennenlernt und merkt, man hat sehr viel gemein in dem, wie man auf Dinge blickt und was einem wichtig ist. Also von daher danke, Frank, an dich und all deine Kontakte, die unsere Podcast-Liste doch auch immer wieder bereichern. Also ja, ich kann's und möchte es nur noch mal wiederholen an alle, die uns heute zuhören und auch die folgenden Wochen zuhören. Geht wählen, tut Dinge, die euch begeistern und bewegen und verliert das große Ganze nicht aus dem Blick. Das ist das, was ich heute noch mal für mich mitnehme, aber auch für alle anderen gerne mitgeben möchte. Und was tue ich heute noch für mich, beziehungsweise für was wir? Ja, ich habe schon mit einem Ohr gelauscht. Im Hintergrund wurde schon fleißig gekocht. Von daher wird es jetzt gleich was Leckeres zu essen geben. Und da ich das nicht nur alleine für mich tue, sondern auch in Gemeinschaft und da auch viel wieder miteinander gesprochen wird, ist es für mich eine schöne Mischung aus dem Ich und dem Wir. Frank, ich gebe ab
Danke.
ins Hamburger Studio.
Genau, einmal wieder zurück in die Hansestadt. Ja, was nehme ich mit? Ich nehme so wahnsinnig viel mit aus diesem Gespräch. Also erstmal nehme ich mit, Tina, dass wir uns vor etwas über einem Jahr irgendwie zu einem traurigen Anlass getroffen haben, gesagt haben, wir müssen was zusammen machen. Und wir haben es jetzt heute geschafft, nämlich ins Gespräch zu kommen. Also das ist das Erste, was ich mitnehme, dass wir das geschafft haben. Und ehrlicherweise nehme ich es auch zum Anlass, zu sagen, lass uns im Gespräch bleiben über genau diese Themen und einfach auch zu gucken, wie können wir hier in unserer Hamburg-Nord-Bubble möglicherweise in weitere Gestaltungsmöglichkeiten gemeinsam kommen, wie können wir voneinander profitieren. Was nehme ich noch mit? Ich nehme mit diesen Blick, Tina, von dir auf Bürgerbeteiligung, wie du es nennst oder wie du es genannt hast, nämlich zu sagen, ich möchte Menschen einladen, ich möchte Stimmen hörbar machen und damit möchte ich in Gestaltungsprozesse gehen. Und es ist so wahnsinnig, also es ist, für mich ist es politisch fast innovativ, das so zu formulieren und zu sagen, also weil ich lange, lange Zeit das Gegenteil davon erlebt habe, aus meiner eingeschränkten Sicht und finde es so großartig zu sagen, es muss uns gelingen, Menschen an einen Tisch zu bringen und dafür zu sorgen, dass wir sie, bevor Dinge geplant werden, mit in die Planung einbeziehen. Das ist für mich der Satz, der da so wahnsinnig resoniert. Und wenn ich drauf gucke, was mache ich heute noch für das Ich, beziehungsweise das Wir, also heute reiner Individualbezug. Wer mich irgendwo schon mal gehört hat, weiß, dass ich eigentlich auch Momente brauche, wo ich nicht so viele Menschen um mich habe. Das wird heute Abend einer dieser Momente sein. Also wenig ein Mensch wird um mich sein und damit werde ich aber tatsächlich irgendwie Kraft ziehen für das, was nächste Woche kommt, nämlich tatsächlich dann in der nächsten Woche für ein Wir, für einen Workshop einfach auch wieder einen Gestaltungsraum bieten zu können, um Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihren Raum zu gestalten, ihre Zukünfte zu gestalten und damit einfach genug Kraft dafür zu haben. Und damit heute Blick auf mich und nächste Woche Blick auf Menschen. Genau, und damit kann ich dann in den Dienstag, den Wochenstart, wunderbar gehen. Danke euch. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Es war mir eine große Freude, mit euch beiden, Tina, Anna, dieses Gespräch zu führen und ja, hätte große Lust, eigentlich noch weiterzumachen. Ich gebe zurück nach Heidelberg.
Danke, danke. Ja, auch Heidelberg verabschiedet sich an dieser Stelle. Wünscht uns allen, euch beiden noch einen sehr schönen Abend, einen entspannten Abend, Tina, vor allem auch für dich. Ganz viel Erfolg und Erfüllung bei allem, was da noch so die nächsten Wochen ansteht. Und Daumen sind natürlich feste gedrückt. Ich bin bei Frank. Wir werden sicherlich noch mal voneinander hören oder sehen. Dann auch live und in Farbe und da freue ich mich jetzt schon drauf. Und an alle, die uns zugehört haben, ja, Auch da kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank. Freut euch auf die nächste Folge. Da gibt es den nächsten Megatrend und wir sind gespannt.
Dann bleibt nur noch ciao, ciao, oder?
Genau. Ciao.
Tschüss.
Schon morgen wieder.